Soweit der Bericht von Thomas Spiekhofen und am Telefon nun der britische Journalist und Sachbuchautor Dominic Johnson, Ressortleiter der Berliner Tageszeitung Taz. Guten Abend, Herr Johnson.
Guten Abend.
Alles nur Muskelspiel heute aus London oder muss sich Brüssel Sorgen machen vor Boris Johnson und seinen No-Deal-Drohungen?
Naja, Sorgen muss man sich eigentlich nicht machen, aber Muskelspiel ist es auch nicht. Ich denke, in London ist ein Konsens da, dass wenn man schon aus der EU austritt, dann tritt man halt auch aus. Dann können die EU-Regeln nicht weiter gelten, dann lässt man sich auch nicht weiter aus Brüssel sagen, was man zu machen hat.
Konsens, sagen Sie, in Großbritannien, Konsens in der Politik bei den Tories, Konsens tatsächlich auch in der Bevölkerung?
Naja, die Bevölkerung bleibt natürlich gespalten, so wie sie es vorher war. Aber als es die Parlamentswahlen gab im Dezember, gab es ja ein klares Ergebnis. Und die Diskussion seitdem, die ist nicht mehr, soll man aus der EU austreten oder nicht, sondern jetzt sind wir ausgetreten, was können wir für unser eigenes Land eigentlich tun? Das ist, was die Briten jetzt interessiert. Die Verhandlungen mit Brüssel sind da so ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz geworden jetzt.
Und wollen die Briten tatsächlich in der Mehrheit möglichst unabhängig werden von Europa und den europäischen Regeln und Vorschriften?
Ich denke, die Idee, dass man seine eigenen Regeln setzt, dass man selber entscheidet, was man will, die ist tatsächlich schon die Meinung der Mehrheit. Was das im Einzelnen heißt, das sieht man ja dann jeweils. Aber dieser Automatismus, dass die EU sagt, was wir beschließen, das hat dann auch zu gelten für euch. Das würde, glaube ich, keiner akzeptieren.
Ist denn der Mehrheit der Briten auch bewusst, dass die Europäische Union der mit Abstand größte Handelspartner für Großbritannien ist und man deshalb auch europäische Regeln dann akzeptieren muss auf Dauer, wenn man gute Geschäfte mit Europa und den 27 anderen EU-Staaten weitermachen will?
Ja, das ist ja ein Trump-Argument. Wir sind größer, also sagen wir, wo es lang geht. Die EU sagt ja eigentlich, wir sind für eine regelbasierte Weltordnung und da zählt nicht, wer größer und wer kleiner ist, sondern da zählt, dass man sich auf gemeinsame Regeln eignet, die man dann auch gemeinsam erarbeitet und gemeinsam anwendet. Also wenn Brüssel auf dieses Argument zurückfällt, dann heißt es ja nur, dass den Europäern nichts anderes einfällt. Und es ist ja nicht so, dass die Briten jetzt unbedingt alles anders machen wollen als die Europäer, sondern es geht darum, wie verständigt man sich darüber, was sinnvoll ist im Verhältnis zueinander. Es kann ja nicht sein, dass eine europäische Gesetzgebung auf Länder, die nicht in der EU sind, anwendbar ist, ohne dass diese anderen Länder dazu was zu sagen haben. Das ist ja völlig klar.
Wie ernsthaft wird denn in London, Herr Johnson, in der Regierung tatsächlich die Variante No Deal überlegt? Können sich das die Briten überhaupt leisten? Will man tatsächlich den harten Hund markieren, um dann Brüssel zu beeindrucken?
No Deal gibt es ja nicht. Es gibt ja ein Brexit-Abkommen. Das ist ja unterschrieben und in Kraft getreten. Und darin sind ganz wesentliche Sachen schon vereinbart. Zum Beispiel die Rechte von Europäern in Großbritannien, die Rechte von Briten in Europa. Das ist alles unverrückbar. Die Frage ist jetzt, gibt es ein Handelsabkommen, was die Modalitäten des gemeinsamen Handels klärt? Gibt es eine Sicherheitspartnerschaft? Das dürfte, glaube ich, unproblematisch sein, weil eigentlich da Europäer und Briten auf der gleichen Seite sind, was die globalen Probleme angeht. Einigt man sich über so ein paar strittige Fragen, wo es wirklich schwierig ist, wie die Fischerei oder die Rolle des Finanzplatzes London und so. Das sind einzelne Fragen, die sind wichtig, aber die dominieren ja nicht alles. Die kann man in Ruhe angehen und sich ansonsten darauf verständigen, worüber man sich eigentlich einig ist und was die gemeinsamen Interessen sind.
In Ruhe angehen, Herr Johnson, das hört sich so an, als ob Sie durchaus optimistisch sind, dass man in den kommenden Monaten dann auch in diesen schwierigeren Fragen zu einer Einigung kommen wird.
Ich glaube, man wird im Laufe der Monate merken, dass es gar nicht so schwer ist, weil es ja nicht darum geht, Länder, die bisher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, aufeinander zuzubewegen, sondern es geht darum, Länder, die sowieso jetzt schon verschränkt sind, in ein neues Verhältnis zueinander zu führen, was nicht mehr auf gemeinsamen Institutionen beruht, sondern auf Vereinbarungen miteinander. Und das kann ja nicht so schwer sein, weil es ist ja nicht so, als ob die Briten jetzt plötzlich ihre Insel 5000 Kilometer weit raus in den Atlantik geschifft hätten und jetzt sagen, wir haben mit euch nichts mehr zu tun, sondern im Zwischenmenschlichen, Gesellschaftlichen, auch im Ökonomischen geht ja alles weiter wie jetzt. Kein Mensch hat ein Interesse daran, da jetzt riesige Barrieren aufzuziehen und zu sagen, wir machen das nicht mehr, sondern es geht darum zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr eine gemeinsame Institution, wir beraten zu zweit darüber, wie es weitergeht, Und eigentlich haben wir gar kein Interesse daran, uns nicht mehr miteinander zu verständigen.
Wie wird sich der hohe Zeitdruck auf den Verlauf der Verhandlungen auswirken? Eher positiv oder negativ? Man hat hier nur wenige Monate Zeit.
Ich denke, der ist positiv auf beiden Seiten. Der Druck ist natürlich da, weil, das haben Sie ja richtig gesagt, es kann natürlich sein, dass es am Ende kein Handelsabkommen gibt Ende des Jahres, wenn man nicht fertig wird. Das wollen eigentlich beide Seiten nicht. Der Zeitdruck hilft, sich zu konzentrieren und sich zu sortieren, auch bevor jetzt sowohl in Brüssel als auch in London sich die verschiedenen Machtzentren zerlegen, was ja durchaus sein kann. Die EU ist ja sich gerade ziemlich uneins, was Dinge wie Haushaltsfragen angeht, auch das Verhältnis zu anderen Teilen der Welt. Und der große Konsens, den Boris Johnson um sich herum geschaffen hat, der wird auch nicht ewig halten. Von daher denke ich, beide Seiten wollen ihre Probleme miteinander jetzt schnell aus der Welt schaffen, damit sie sich dann den anderen Problemen auf der Welt zuwenden können.
Dennoch, Boris Johnson verfügt ja im Unterschied zu seinen Vorgängern im Unterhaus derzeit über eine satte Mehrheit. Ist das eher förderlich für seine Kompromissbereitschaft oder das Gegenteil? Wird er umso härter verhandeln?
Das ist natürlich förderlich, denn er muss nicht wie Theresa May vor ihm erstmal immer mit der eigenen Regierung verhandeln, bevor er in Brüssel mit irgendwas vorstellig werden kann. Das war ja Theresa Mays großes Problem. Sie hatte nie ihren eigenen Laden hinter sich. Bei Boris Johnson und seinem Chef und dahinter David Frost kann man davon ausgehen, wenn die in Brüssel mit was kommen, dann kann das auch durchgesetzt werden. Das beschleunigt die Sache. Das heißt nicht unbedingt, dass sie kompromissbereiter auftreten. Das heißt aber, dass das, was sie sagen, belastbarer ist.
Boris Johnson gilt ja als Spieler, das ist die Beobachtung auch hier in Europa, als Zocker in der Politik. Was würden Sie denn seinem Gegenpart auf europäischer Seite empfehlen im Umgang, in den Verhandlungen mit dem Premierminister? Möglichst hart verhandeln oder eher spielerisch weich oder noch ganz andere Varianten?
Ich glaube, das ist gar kein Gegenstück. Auch wenn man richtig spielt, muss man sehr hart spielen, damit man gewinnt. Und ich denke, das ist der richtige Umgang, dass man versucht herauszufinden, worum geht es ihm eigentlich. Denn wir wissen ja, Boris Johnson ist ein Machtpolitiker. Er hat es sehr gut geschafft, Premierminister zu werden und eine starke Position zu haben, die zuletzt vor ihm Tony Blair hatte, und die will er behalten. Das heißt, man muss sich von hier aus überlegen, nützt irgendetwas, was man sagt, dieser Position. Und wenn es das tut, dann wird er das akzeptieren.